Professor Engels, wie erklären Sie aus umwelthistorischer Sicht diese unterschiedlichen Reaktionen innerhalb der Europäischen Union?
Diese Reaktionen sind in der Tat historisch zu begründen, einfach mit Blick auf die Vergangenheit von neuen sozialen Bewegungen, die sich in Deutschland, in Westdeutschland vor allen Dingen zunächst, auf den Kampf gegen die zivile Nutzung der Kernenergie gerichtet haben. In anderen europäischen Ländern haben sich diese neuen sozialen Bewegungen ab den 70er Jahren mit anderen Themen beschäftigt. In Frankreich, aber auch Italien sind eher Verteilungskonflikte, klassische soziale Konflikte um Arbeitsmarkt und ähnliche Fragen sehr viel deutlicher im Fokus gewesen. In Deutschland ging es um das, was man als postmaterielle Konflikte bezeichnet, um Umweltfragen stärker und eben auch um die Frage der Sicherheit von Energieerzeugung bei der Kernkraft.
Wie argumentieren denn die Umweltbewegungen in Bezug auf die Atomkraft? Oder hat sich diese Argumentation über die Jahrzehnte verändert?
Die Argumentation ist im Wesentlichen gleich geblieben. Es geht um die Sicherheit der laufenden Anlagen und um die Frage des Umgangs mit den übrig bleibenden Resten, also mit dem strahlenden Atommüll. Das sind eigentlich die Hauptpunkte. Es gibt einen weiteren Aspekt, der mitdiskutiert wird. Dabei geht es um die Frage der Bürgerbeteiligung an Entscheidungen über die Einrichtung von neuen Kernkraftwerken. Das ist allerdings nur in der Frühzeit wichtig gewesen, weil seit Anfang der 80er Jahre in Deutschland keine neuen Planungen mehr in Gang geschoben wurden.
Welche Rolle haben dabei die wissenschaftlichen Erkenntnisse immer gespielt bei diesen Argumentationen? Also ich kenne die Berichte von Augenzeugen aus Wiel. Wir haben kritische Forschungsinstitutionen gesucht, um die Kernkraft zu hinterfragen, haben aber keine gefunden. Daraus ist unter anderem auch das Öko-Institut in Freiburg entstanden. Hat sich da was verändert? Gab es da eine Entwicklung?
Prinzipiell ist zu sagen, dass in modernen Gesellschaften, wenn es um Technik geht, man immer auch mit wissenschaftlichem Wissen, mit technischer Expertise argumentieren muss. Das haben die Bewegungen auch zu Beginn, wie Sie gerade gesagt haben, schon sehr richtig erkannt. Sie brauchten immer auch wissenschaftlich-technische Argumente und sie brauchen Unterstützung von Experten. Das hat sich nicht geändert. Was sich geändert hat, ist in der Tat der Aufbau von eigener Expertise, von dem, was man als Gegenexpertise damals bezeichnet hat. Es begann damit, dass man zunächst einzelne kundige Laien, zum Teil auch Wissenschaftler, Physiker etwa, gewinnen konnte, um für die Anliegen, die Sicherheitsanliegen der Anti-Atomkraftbewegung zu sprechen. Und dann hat sich sukzessive ein immer weiter professionalisierter Bereich von kritischer Atomexpertise gebildet. In Wiel, was Sie eben ansprachen, begann das auf einer Ebene, die sehr einfach zunächst gestaltet war. Es gab die berühmte Volkshochschule Wiener Wald, eine regelmäßige Veranstaltung, in der Laien informierten über die technischen Risiken von Kernenergie. Zum Teil haben da ganz einfach Studenten, Physikstudenten aus Freiburg ihre Kenntnisse, die sie aus Lehrbüchern und Lehrveranstaltungen hatten, mit eingebracht. Und dann bildete sich in der Tat das Öko-Institut als ein Verein, der zunächst einmal vorhandene Expertise in den Bewegungen nur sammelte und dann sich sukzessive in ein gemeinnütziges, aber doch gewinnorientiertes Beratungsunternehmen verwandelte und dann zunehmend auch einfach Mitarbeiter einstellen konnte. Auf diese Weise entstand ein kritischer Think Tank, der dann heutzutage auf Augenhöhe mit den Experten, die aus den Reihen der Kernkraftbefürworter stammen, auf Augenhöhe mit diesen eben diskutieren kann. Und mit dem politischen Erfolg, insbesondere der Grünen und der sich wandelnden Atompolitik, auch der SPD im Laufe der 80er Jahre, gelang es dann auf Länderebene und dann vor allem auch auf Bundesebene in die zentralen, also, in die zentralen Beratungsinstitutionen, etwa Reaktorsicherheitskommission oder Sachverständigenrat für Umweltfragen, dann sukzessive eben auch kritische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler einzusetzen, sodass wir also heute in den zentralen Institutionen sowohl kritische als auch weniger kritische Stimmen zur Kernenergie finden.
Ist das ein rein deutsches Phänomen oder gibt es auch in anderen europäischen Ländern diese Verwissenschaftlichung der Bewegung oder eine breitere wissenschaftliche Basis der Bewegung und diesen Aufstieg in die entscheidenden Gremien?
Also in dieser Breite und Konsequenz ist das mit Sicherheit ein deutsches, zunächst westdeutsches und dann gesamtdeutsches Phänomen. Allerdings gab es auch in anderen europäischen Ländern durchaus kritische Stimmen, die zum Teil auch einmal dann erfolgreich waren. In Schweden etwa ist lange Zeit die Atomkraft kaum weiter betrieben worden. In jüngster Zeit allerdings hat sich das geändert. Auch Italien, was wir vorhin ansprachen, dort gab es auch zeitweilig in den späten 80er Jahren so eine Art Atommoratorium. Auch das hat sich wieder geändert. Und das spricht dafür, dass in dem Moment, wo in diesen Ländern die zivilgesellschaftliche politische Unterstützung für kernkraftkritische Projekte wegbricht, dann auch in der Tat die Politik sich ändert. Während ich in Deutschland die Prognose wagen würde, dass aufgrund der großen Etablierung auch kernkraftkritischer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler das selbst dann nicht so einfach wäre, wenn die Grünen jetzt keinen politischen Erfolg mehr hätten.
Okay, Sie haben es vorhin angesprochen, die atomkraftkritischen Institutionen und Forscher argumentieren heute auf Augenhöhe mit den Befürwortern der Atomenergie. Inwiefern ist es denn ein Problem, dass es im Moment so viele wissenschaftliche Expertise gibt? Also es gibt sehr viele Studien, die teilweise zu gegensätzlichen Schlüssen kommen. Inwiefern ist es denn also eher ein Beitrag der Wissenschaft, um diese ganze Geschichte komplizierter zu machen? Und man kann sich eigentlich in unserer modernen Gesellschaft, die ja auf wissenschaftlichen Erkenntnissen irgendwie fußt, macht man sich's nur noch komplizierter, indem man so viel produziert an Studien, die eigentlich für kaum jemanden noch nachvollziehbar sind. Man weiß ja nicht mehr, wem man glauben kann.
Ich fürchte aber, das ist das Prinzip von Wissenschaft, denn die Kerntechnik ist eine komplizierte Technik und auch Wissenschaft, der wissenschaftliche Erkenntnisprozess ist ein sehr komplizierter und komplexer Prozess. In der Tat, die Politik, die politischen Entscheider erwarten häufig von Experten, dass sie ihnen Antworten auf Ja-Nein-Fragen vorlegen. Diese Antworten können aber häufig von der Wissenschaft tatsächlich nicht geliefert werden. Die Wissenschaftler können, das gilt nicht nur für die Kerntechnik, sondern eigentlich für alle wissenschaftlich untersuchten Bereiche, können nur verschiedene Alternativen aufzeigen, beziehungsweise verschiedene Gesichtspunkte, die sich teilweise möglicherweise in der Bewertung widersprechen, vortragen. Die Entscheidung muss letzten Endes dann wertgebunden die Politik treffen.